ARD Sounds.
Moin, ich bin Maike Nielsen und heute mit der Sonne bin ich schon ganz anders in den Tag gestartet als gestern. Ihr hoffentlich auch. Ein besonders toller Ort heute in Hamburg muss wohl der Wildpark Schwarze Berge gewesen sein. Da sind nämlich mehrere Jungtiere geschlüpft. Und Tierpfleger Manuel, der findet eine Tierart besonders niedlich, hat er uns gesagt.
Die Luchse. Die haben gerade am Donnerstag Jungtiere bekommen. Die Mutti liegt hinten, das helle, das ist die Mama, und davor diese dunklen Punkte, die sich bewegen, das sind die Jungtiere. Das ist immer wieder ein Wunder der Natur, wenn man so eine Geburt mitbekommt oder die Jungtiere das erste Mal sieht. Und auch ich bin innerlich am Quietschen.
Ja, das kann man gut nachvollziehen, finde ich. Begeisterung gibt's ja auch gerade am Roten Baum ganz viel. Da ist ja gestern das Tennisturnier gestartet. Und wir erzählen euch gleich, auf welche jungen Spieler die Welt da gerade besonders schaut. Dann haben wir neue Erkenntnisse zu Extremisten in Hamburg und wir reden darüber, wie Hamburg mit Stromengpässen umgehen will. Zuerst aber sprechen wir über etwas, das ihr vielleicht aus Frankreich, Spanien oder den USA kennt und das ab heute auch in Hamburg zum Alltag gehören wird. Wir haben heute den 19. Mai.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Ja, ich bin heute mit dem Rad durch den Lessingtunnel in Altena gefahren und habe dabei einen Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht gesehen. Hab mir nichts dabei gedacht oder ja, höchstens die Polizei kümmert sich wohl hier um irgendwas. Aber eingeschaltetes Blaulicht, das ist seit heute das neue Normal hier bei uns in der Stadt. Elias Bartel, unser Polizeireporter, warum das denn?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da erreichte uns Ende letzter Woche eine mysteriöse Pressemitteilung, wo drin stand, uns wird eine in Deutschland erstmalige Innovation hier erwarten, die das Stadtbild sichtbar verändern wird, was die Peterwagen, wie wir sie hier in Hamburg die Streifenwagen nennen, ja angeht. Und dann war ich ganz gespannt, was es denn damit auf sich hat. Und zwar soll es ein polizeiliches Präsenzlicht geben. Und Maiken, du hast es heute schon gesehen, als eine der ersten wahrscheinlich, habe ich gehört. Und das soll an jeder Wache in Hamburg ausgerüstet werden. Und zwar, dass die Polizei dann in Zukunft dauerhaft Streife fährt mit eingeschaltetem Blaulicht, aber gar nicht so, wie wir das kennen, sondern ganz starr. Es blinkt nicht, es ist ohne Horn und für den Bürger hat es auch gar keinen Einfluss. An der Ampel zum Beispiel, da kann ich ganz normal stehen bleiben und dann im Einsatz wird es aber ganz normal umgeschaltet wieder auf das blinkende Blaulicht.
Mhm. Wie empfindest du denn das? Also fühlst du dich tatsächlich sicherer, wenn du eingeschaltetes Blaulicht siehst? Das könnte einen ja auch so in Alarmstimmung versetzen, ne? Von wegen, was ist denn hier schon wieder los?
Ja, da habe ich auch das Wochenende drüber nachgedacht und auch viel diskutiert mit befreundeten Polizisten und im ersten Moment war ich und auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, erstmal skeptisch, aber wo ich das heute gesehen habe, es ist tatsächlich dezenter, als man sich das vorstellt. Dadurch, dass es nicht blinkt, ist es wirklich wie eine Art Zusatzbeleuchtung. Und es ist ja schon seit Jahren im Rettungsdienst Standard, dass wenn ein Patient, dem es nicht gut geht, der beruhigt werden muss, dass sie dann blaues Licht hinten im Rettungswagen anmachen. Aber man kann sagen, blaues Licht hat auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung. Aber wenn es dann in der ganzen Stadt blau leuchtet, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann anfühlen wird, wie das ist, wenn man die Streifenwagen auch aus weiter Ferne schon sehen kann. Aber das bringt ja auch Nachteile mit sich. Die Polizei will ja gar nicht immer gesehen werden. Wenn jetzt zum Beispiel ich den Notruf wähle, weil ein Einbrecher bei mir ist, dann müssen die ja unauffällig da anfahren, dass er nicht schon vorher abhaut. Mhm. Und genau das habe ich auch den Polizeivizepräsidenten Mirko Streiber gefragt. Und der sagte mir dann das.
Wenn man das Blaulicht oder dieses Präsenzlicht nicht ausschalten könnte, dann hätten wir bei gewissen Einsatzsituationen ein Problem, zum Beispiel Einbrechern in der Nacht, und deshalb lässt sich das abschalten. Die Kollegen können das bewusst ausschalten. Es ist immer eingeschaltet, wenn der Funkstreifenwagen in Betrieb genommen wird, aber man kann es ausschalten.
Genau, das sagt der Polizeivizepräsident, also flexibel für alle Polizisten auf der Straße.
In anderen Ländern wie den USA ist eingeschaltetes Dauerblaulicht ja schon Alltag. Welche Erfahrungen hat die Polizei denn da damit gemacht?
Ja, ich habe auch mal gefragt, wie sie denn jetzt hier in Hamburg auf die Idee kommen, das einzuführen, weil da muss es ja wirklich gute Ergebnisse geben. Und die Polizei hat sich hier mit den Polizeien in Europa ausgetauscht, vor allem in Schweden, in Spanien, in Barcelona und auch in Italien. Und da ist das wirklich schon zum Standard geworden. Wir haben das vor einigen Jahren eingeführt mit einer ähnlichen Idee wie jetzt hier in Hamburg. Und das hat sich bewährt. In den USA gab es auch so ein paar Experimente. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht Studien nennen, weil das, was ich gelesen habe, waren immer um die 20 Fälle. Fälle. In 20 Fällen ist die Polizei mit dem Licht gefahren und in 20 ohne. Und da konnte man schon einen erheblichen Unterschied feststellen auf die akute Situation bezogen, auf das akute Drumherum um den Streifenwagen. Aber in den polizeilichen Kriminalstatistiken, also in den Fallzahlen an sich, konnte man da keine Veränderung sehen.
Also ab heute ist die Hamburger Polizei mit Dauerblaulicht unterwegs. Dankeschön, Elias.
Sehr gerne.
Wie Elias gesagt hat, die Polizei fährt natürlich ihre Einsätze weiter mit blinkendem Blaulicht. Und Einsätze, die gibt's in Hamburg ja leider auch, weil Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer politischen Ansichten angegriffen werden. Welche Arten von Extremisten diese Angriffe ausüben, das wissen die Verfassungsschützer und die stellen ihre Erkenntnisse im jährlichen Verfassungsschutzbericht zusammen. Frau Reinig hat sich heute mit diesem Bericht beschäftigt. Von welcher Gruppe in Hamburg geht denn derzeit die größte Gefahr aus, Frauke?
Na, die größte strukturelle Gefahr für unsere Demokratie, die geht von rechts aus. Das betont Innensenator Andi Grote jedes Jahr. Und man muss auch sagen, die Szene, die ist in Hamburg deutlich gewachsen. 450 Personen beobachtet da der Verfassungsschutz, davon 250 gewaltbereit. Das sind 100 mehr als noch 2024. Und vor allem Jugendliche, sagt Verfassungsschutzchef Thorsten Voss.
Kaum einer ist 18 Jahre alt, mit Bomberjacke, mit Springerstiefeln, wie in den 90er Jahren. Menschen, die auch ein bisschen abgehängt sind, aber die auch tatsächlich im mindestens zweistelligen mittleren Bereich hier auf Hamburgs Straßen sehr sichtbar rumlaufen. Und letztlich auch eine Verantwortung dafür tragen, dass wir ein mehr an Personenpotenzial im Rechtsextremismus in Hamburg haben, aber dass wir auch eine Steigerung der gewaltorientierten Straftaten im Bereich des Rechtsextremismus zu verzeichnen haben.
Ja, und gleichzeitig wird die linksextreme Szene hier in der Stadt kleiner.
Während Hamburg immer in einem Atemzug mit Berlin, mit Bremen und mit Konnewitz genannt wurde, sind doch die Aktivitäten der Linksextremisten in Hamburg deutlich zurückgegangen.
Also da gibt es zwar immer noch sehr viele Straftaten, aber das sind dann vor allen Dingen Schmierereien und wenige Demos, auf denen dann viele kleine Sachen passieren, sagt Voss.
Haben die Verfassungsschützer denn außer dem Alter der Rechtsextremisten noch Details bekannt gegeben?
Ja, also oft gibt es tatsächlich gar nicht so die klassische Verbindung zu rechten Strukturen. Das sind oft junge Menschen, die sich halt im Netz selbst radikalisieren und die laufen nicht nur optisch rum wie Skinheads in den 90ern, sagt Thorsten Voss.
Das sind eigentlich tatsächlich die klassischen Abgehängten, die wir auch in den 90er Jahren hatten, die dann selber nicht die vernünftige Schulausbildung hatten, dann auch das Sündenbock-Prinzip bemühen, also der Ausländer hat Schuld, dass ich keine Arbeit habe, der Ausländer nimmt mir meine Frau weg. Also es ist eigentlich nicht nur das Auftreten, das optische Auftreten, es ist auch das ideologische Auftreten und die Sozialisation dahin.
Und diese jungen Gruppen, die vernetzen sich dann auch mit anderen, vor allem aus den neuen Bundesländern und aus Mecklenburg-Vorpommern, kommen dann auch manchmal Gruppen hierher.
Also mehr Rechtsextremisten, sagst du, weniger Linksextremisten. Wer bedroht unsere Gesellschaft sonst noch?
Also das stärkste Personenpotenzial, wie es die Verfassungsschützer nennen, das haben weiterhin die Islamisten. 1925 beobachten da die Verfassungsschützer, 1610 gelten als gewaltbereit. Und dazu sagt Innensenator Andi Grote.
Die Islamisten profitieren natürlich von den Krisenlagen, von den Konflikten in Nahost und von der Emotionalisierung gerade der muslimischen Jugendlichen in der Stadt. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier als Verfassungsschutz mit aller Konsequenz dagegenhalten. Konkret war es sehr wichtig, dass es gelungen ist, im letzten Jahr Muslim Interaktiv zu verbieten.
Das war ja diese Jugendorganisation, die vor allen Dingen im Netz aktiv war und sehr, sehr viele junge Menschen radikalisiert hat in Richtung Islamismus. Die ist jetzt verboten. Aber die Konflikte dieser Welt, die machen natürlich auch vor Hamburg nicht halt. Und es wird auch beobachtet, dass besonders der Israel-Konflikt jetzt auch dazu führt, dass Antisemitismus in der Stadt nochmal deutlich zunimmt.
Und diese Konflikte in der Welt, die du da gerade angesprochen hast, ist das ein Grund dafür, dass sich so viele radikalisiert haben? Was haben die Verfassungsschützer dazu gesagt?
Das ist sicherlich ein Grund, aber es braucht auch einfach mehr Angebote. Das räumt auch der Innensenator ein. Und Dennis Gladiator von der CDU sagt.
Also insofern kommt es sicherlich auf eine gute Arbeit der Sicherheitsbehörden an. Das wäre aber zu kurz gegriffen. Wir brauchen eine gute, ausreichende finanzierte Kinder- und Jugendarbeit, Straßensozialarbeit, die dorthin geht, wo die Kinder und Jugendlichen sind und sie abholt, bevor der nächste Extremist um die Ecke kommt und das übernimmt.
Ja, die sind besonders im Internet eben super doll aktiv. Und wenn die Stadt keine Angebote für die jungen Menschen macht, dann ist die Gefahr halt groß, dass sie sich da was suchen, was sie interessiert.
Ja, danke für diesen Einblick, Frau Reinig.
Gerne.
Stellt euch vor, ihr braucht große Mengen an Strom, weil ihr vielleicht ein Rechenzentrum betreibt. Ja, dann könntet ihr ein Engpassproblem bekommen oder vielleicht habt ihr auch schon eins. Reinhard Postelt hat sich damit beschäftigt. Wie kommt denn das? Hat Hamburg nicht vorgesorgt?
Ja und nein. Also der zuständige Betrieb Hamburger Energienetze ist ein städtischer Betrieb. Aufsichtsrat ist der grüne Umweltstaatsrat Alexander von Vogel. Also ja, es ist Sache des Senats, es ist Sache der Stadt. Aber die Stadt kann eben auch nicht zaubern. Hamburg muss ja sein Stromnetz bis 2040 mehr als verdoppeln. Dazu braucht man nicht nur neue dicke Kabeltrassen unter der Fahrbahn, deswegen wird ja auch überall gebuddelt in Hamburg. Nein, man braucht auch mehr Stromeinspeisung von draußen. Mehr Last nennen das die Experten. Ja, Last, das ist mehr Strom in 380.000 Volt Stärke aus Überlandtrassen. 380.000 Volt. Dafür sind aber die Hamburger Energienetze gar nicht zuständig, sondern die Firma 50 Hertz. Und 50 Hertz muss den 380.000 Volt Strom ummodeln auf 110.000 Volt. Das ist das, was die Hamburger Energienetze brauchen. Dafür brauchst du Umspannwerke. Dort stehen Riesentrafos. Ja, und da klemmt es gewaltig, sagt uns die Geschäftsführerin der Hamburger Energienetze, Gabriele Eggers.
In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass wir ein bisschen vom vorgelagerten Netzbetreiber abhängig sind. Das ist 50 Hertz. Wir haben drei Umspannwerke, mit denen wir gekoppelt sind und wir brauchen die Last aus dem vorgelagerten Netz. Und wir haben schon rechtzeitig, schon teilweise 2017, Transformatoren bestellt, damit eben diese Last nach Hamburg kommen kann. Die sind aktuell aber eben noch nicht da, weil eben auch das ein knappes Gut ist.
Und erst wenn diese Riesentrafos da sind, dann kann mehr Strom ins Hamburger Netz fließen.
Und gegen diese Engpässe, was wollen die Hamburger Energienetzwerke dagegen tun?
Ja, der neue Strom wird jetzt zugeteilt und diese Stromnetze werden zugeteilt, also reglementiert. Andere Großstädte wie Frankfurt, Berlin, Bremen, die machen das auch schon. Die neuen Regeln sehen jetzt für künftige Großabnehmer Folgendes vor. Die Leistung, die gewünscht wird, wird anteilig verteilt. Also, wenn es etwa 10 Antragsteller gibt, die wollen zusammen 10 Gigawatt Stromnetz bekommen, steht aber nur 1 Gigawatt zur Verfügung, dann bekommt jeder nur 10%. Und das macht natürlich manche Investitionen in der Energiewende kaputt. Der NDR Hamburg hat dann den Industrieverband dazu befragt, der äußert sich aber nicht, weil es deren Mitglieder noch nicht betrifft. Altkunden wie Aurubis, die Kupferhütte, die sind davon nicht betroffen. Die Hamburger Energienetze betonen aber, die neuen Regeln, das betrifft gar nicht unsere Privathaushalte, das betrifft auch nicht das Kleingewerbe. Die Netzechefin sagte mir, 99% unserer Kunden sind nicht betroffen. Es wird also nicht passieren, dass Kunden, die eine Wärmepumpe brauchen oder eine Autowallbox haben, darunter leiden müssen. Die Einschränkungen, die gelten nur für Großverbraucher wie Rechenzentren oder Batteriespeicher.
Eine kleine Erleichterung könnte ja vielleicht auch die News von heute sein, dass die Europäische Investitionsbank den Hamburger Energienetzwerken und ja auch der Busgesellschaft VHH Mobility 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellt, um bei der Energiewende zu helfen. Wofür nutzen die denn das viele Geld?
Ja, die nutzen das zum Beispiel eben, um die Energienetze auszubauen. Wir haben ja gehört, wie dramatisch das ist. 3 Milliarden Euro Investitionen brauchen die Energienetze bis 2029. 1 Milliarde kriegen sie jetzt übrigens nicht geschenkt von der Europäischen Investitionsbank, sondern nur ein Kredit zu sehr, sehr günstigen Zinsen. Immerhin. Und die ganze Pressekonferenz, wo das heute verkündet wurde, fand kurioserweise in einem Elektrobus statt. Weil es ging ja auch darum, die VHH, die Busgesellschaft, zu fördern. Nicola Bär heißt die Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank. Sie musste sich also in den Kurven gut festhalten und sie lobte Hamburg dafür, eben eine Musterregion zu sein für moderne Stromnetze und für Elektrobusse. Und sagten, wir legen eben auch als Europäische Investitionsbank Wert darauf, dass Europa im Alltag ankommt, also bei uns Kunden. Und die VHH kaufen davon 188 neue Elektrobusse. Sie bekommen einen Kredit von 125 Millionen Euro, also 188 neue Elektrobusse für die VHH, für uns in Hamburg.
Also es drohen Engpässe für Großkunden. Ja. Aber genau, das Problem ist erkannt und die Stadt tut auch was. Dankeschön, Reinhard. Und zum Schluss wollen wir mal so richtig hanseatisch auf eine echte Hamburger Tradition blicken. Und zwar auf das Tennisturnier am Roten Baum. Die Hamburg Open, die laufen da in diesem Jahr zum 120. Mal. Und mittendrin ist Jan Möller. Ja, wer aber nicht dabei ist diesmal, das ist der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev. Der hat ja wegen einer Verletzung abgesagt. Vermissen ihn die Zuschauerinnen und Zuschauer? Wie nimmst du das wahr? Ich kann das schon alles hören, Jan.
Ja. Alexander Zverev, das war natürlich der Star des Turniers, ne? Als Hamburger Nummer 3 der Weltrangliste. Und klar haben sich bestimmt auch etliche Leute vorher Tickets gekauft, um ihn zu sehen. Wenn man so rumfragt, natürlich finden das viele schade, dass er nicht gekommen ist. Aber so ist das im Profitennis. Diese kurzfristigen Absagen, die gibt es immer wieder. Eines der wichtigsten Turniere fängt direkt nach diesem Turnier hier an, die French Open in Paris. Das ist dann wichtiger, da fit zu sein. Diese Absage von Zverev, die hatte sich schon angedeutet. Aber es ist dann auch so, dass der noch größere Star tatsächlich das Turnier selbst ist. Die Leute kommen eben auch, weil es der Roten Baum ist, wegen der Atmosphäre hier. Und weil es auch ohne Alexander Zverev Weltklasse-Tennis zu sehen gibt. Die Nummer 5 der Weltrangliste ist hier, Felix Auger-Aliassime. Auch die Nummer 6, Ben Shelton, einige weitere Top-20-Spieler. Also die dann mal live zu sehen, das hat was, vor allem wenn man sich für Tennis interessiert. Und es waren auch immer jedes Jahr Spieler hier, die dann später so richtig groß geworden sind. Also man kann dann eben oft auch die Stars der Zukunft hier erleben.
Eine Talentschmiede sozusagen, der Roten Baum. Welches neue Talent ist dir denn aufgefallen in diesen ersten Turniertagen?
Also da gibt's vor allem einen Teenie hier, der hat alle begeistert, der heißt Max Schönhaus, ist gerade mal 18, hat in der Qualifikation sensationell 2 Spieler aus den Top 100 rausgehauen. Seine ersten beiden Siege überhaupt auf dem Niveau waren das, bei den Großen sozusagen. Und gestern in seinem ersten Hauptfeldmatch, da hat er dann auch einen der erfahrensten deutschen Profis, Jannik Hanfmann, so richtig ins Schwitzen gebracht. Aber am Ende hat er knapp verloren. Trotzdem, Max Schönhaus, das ist jemand, von dem man vielleicht noch mehr hört in den nächsten Jahren. Einer der größten Hoffnungsträger im deutschen Tennis. Und ein anderer heißt Justin Engel, der ist auch erst 18. Der hat sein Erstrundenmatch hier auf dem Center Court noch vor sich. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, da wir hier miteinander reden. Das dauert noch ein bisschen, bis der hier aufläuft. Aber das ist dann auch jemand, der hier das Zeug zum Publikumsliebling hat.
Also diese beiden Namen werden wir uns merken müssen, ne? Roten Baum war ja immer auch so ein bisschen, ja, für die Atmosphäre berühmt. Das hast du ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen und war auch immer ein Promi-Treffpunkt. Ist das eigentlich immer noch so?
Ja, also die ganz großen Zeiten, als hier noch sehen und gesehen werden im ganz großen Stil angesagt war, die sind vorbei. Alle 2 Jahre gefühlt guckt ihr mal Boris Becker vorbei, dann ist immer ein Riesenauftrieb. Aber es ist eben schon lange kein Masters-Turnier mehr. Das ist die zweithöchste Kategorie nach den Grand Slams. Da sind dann auf dem Platz auch so ziemlich alle Stars dabei bei diesen Turnieren. Und das hat natürlich dann auch in der Promi-Welt mehr Strahlkraft. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Star ist so ein bisschen das Turnier. Es hat einfach Tradition. Es gibt viele Leute, die jedes Jahr wiederkommen. Es hat was Familiäres, ohne provinziell zu sein. Und auch wenn hier nicht die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt aufschlagen, es sind immerhin die Nummer 5 und die Nummer 6 dabei. Und das ist dann wichtiger als die Promi-Dichte, dass man super Tennis sieht. Und dass man sich auch gegenseitig trifft hier.
Dankeschön. Da gibt's auch gleich auch einen kräftigen Applaus. Viel Spaß noch, Jan.
Danke.
Also Tennisfans, ihr habt sicher schon eure Abendplanung. Mein Sportprogramm spielt sich heute mehr so auf der Yogamatte ab. Aber egal ob sportlich oder nicht, ich wünsche euch jedenfalls allen einen entspannten Abend. Danke an Tim Piotraschke für den Sound heute. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.